Ihr hört Pommesgabel,
den Podcast von powermetal.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de, oder vielleicht sollte ich auch sagen, dem preisgekrönten Podcast von powermetal.de, denn dank euch da draußen, alle, die für uns abgestimmt haben, haben wir es tatsächlich geschafft, beim American Next Generation Voting zum besten Metal-Podcast Europas gekürt zu werden, glaube ich zumindest, dass wir uns diesen Titel jetzt anhängen können.
Simply the best podcast, yes.
Vielen, vielen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben und die das fleißig geteilt haben. Und ich war echt überrascht, wer so alles aus meinem Bekanntenkreis auch abgestimmt hat. Zum Beispiel habe ich das in unsere WhatsApp-Familiengruppe reingepostet und dachte so, okay, wenn ich Glück habe, stimmen die vielleicht einmal ab. Und dann haben die mir irgendwie alle 3 Tage geschrieben, ja, ich habe wieder abgestimmt, weil man halt täglich abstimmen konnte. Und als es dann durch war, ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr denn gewonnen? Und dann dauerte es ein bisschen, bis es bekannt gegeben wurde. Und ja, jetzt vorgestern, praktisch am 9., kam das Ergebnis. Aber erstmal ein Hallo in die Runde an Marcel.
Hi Pia, hi Jakob und ein ganz, ganz großes Dankeschön auch von meiner Seite aus, auch an meine Freunde und meine Familie, die das auch fleißig supportet haben. Ihr seid super.
Und auch an Jakob, der jetzt bestimmt seinem Hund dankt.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank an alle. Das ist wirklich großartig. Hätten wir, glaube ich, niemals mit gerechnet bei der echt auch starken Konkurrenz, ne, die da war. Mhm. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ihr seid großartig und verrückt.
Ja, voll. Vor allem, weil es uns noch echt nicht lange gibt. Ja. Und wie Jakob schon gesagt hat, die Konkurrenz war echt groß. Und an dieser Stelle auch noch einen herzlichen Glückwunsch an Murphy Lange von The Band Show für den Sieg des Jurypreises. Den gab es nämlich auch noch. Also einmal konnte man das Voting gewinnen und dann gab es noch eine Jury, die abgestimmt hat. Ja, habt ihr noch, wollt ihr noch irgendwas zum Voting erzählen?
Es war am Ende, so 2-3 Tage vor dem Ende, war es doch sehr spannend, weil wir uns quasi mit Murphy immer abgewechselt haben. Und dass wir dann am Ende überhaupt unter die Top 3 gelandet sind, das ist schon absolut herausragend und sensationell. Und dass wir das Ding noch irgendwie dank eurer Hilfe gewonnen haben. Wir hätten im Traum nicht damit gerechnet und sind eigentlich immer noch geplättet und sitzen hier mit einem ganz, ganz breiten Grinsen und danken euch dafür.
Ja, was soll ich da noch sagen?
Du kannst sagen, dass wir gewonnen haben.
Schließe ich mich an. Ja, gewonnen haben wir Equipment. Also und zwar Equipment im Wert von 1.000 Euro, was wir natürlich sehr gut brauchen können und auch sehr gut in den Podcast investieren werden. Da werdet ihr uns demnächst noch besser verstehen, als ob wir direkt neben euch sitzen würden.
Oha. Bisschen gruselig.
Eine Sache möchte ich noch loswerden an dieser Stelle. Auch ein ganz großes Dankeschön an Tobi, der bei jeder Folge hinter uns sitzt und mischt und schneidet. Insofern gebührt auch dir ein ganz, ganz großes Dankeschön für all deine Mühe.
Auf jeden Fall.
Und Tobi hat mit seiner Band King's Winter auch ein Voting gewonnen. Und zwar das Brutal, mir fällt der Name gerade nicht komplett ein. Es ist auf jeden Fall ein Sampler, wo 10 Songs drauf sind. Von 10 verschiedenen Bands und da musste man eben auch ein Voting gewinnen, um da reinzukommen. Und eventuell hat einer von euch gerade nachgeguckt, wie genau dieser Sampler heißt. Ich glaube, Brutal Vision heißt er. Das heißt, auf dem nächsten Sampler ist dann auch ein Song von King's Winter drauf.
Brutal Vision Sampler, tatsächlich.
Insofern hört da mal rein, wenn der raus ist, und hört auch generell mal in King's Winter rein. Und in die Folge. Und wir haben noch eine ganz, ganz tolle andere News. Ich weiß nicht, ob wir zu den News dann am Schluss kommen und das dann mit erzählen oder ob wir das jetzt schon als großes, großes Highlight vorwegnehmen. Alle, die unsere King's Winter Folge gehört haben, wissen nämlich, dass wir totale Dino-Nerds sind. Aber ich würde sagen, das klären wir am Schluss auch, was es damit auf sich hat.
Oh ja.
Fangen wir jetzt erstmal an mit dem Soundcheck. Wir sind schon im Juni, das Jahr ist schon fast zur Hälfte rum. Es ging echt schnell, muss ich sagen.
Und es ist schön warm. Endlich.
Endlich, ja. Das letzte Mal saß ich hier bestimmt noch in Pullover und jetzt sind es, weiß ich nicht, annähernd 30 Grad hier bei uns.
Lang lebe die Dachgeschosswohnung.
Das ist immer schön kuschelig. Es gab dieses Mal 25 Alben zu hören und zwar gab es auch wieder Doppelplatzierungen unter anderem auf dem 3. Platz und auch auf dem 23. Platz. Aber dieses Mal besprechen wir tatsächlich nur die ersten 5 und die letzten 3. Und dann noch eins in der Mitte sozusagen, eins dazwischen. Es ist echt eine gute Auswahl an Bands hier dabei. Also es gibt, ich werde, glaube ich, nicht so viel sprechen in dieser Folge, weil ich die meisten Bands gar nicht großartig vorstellen muss. Aber fangen wir an mit Platz 5. Da kann ich ein bisschen was zu sagen. Das sind nämlich Terra Odium mit dem Album Ne Plus Ultra, das am 11.06. erschienen ist. Die Band spielt Progressive Metal und in dem Review, das unser Kollege Holger geschrieben hat, haben sie 10 Punkte abgeräumt, also die Höchstpunktzahl. Das Album hat 7 Tracks und ist das Debütalbum von der Band, die aus Norwegen stammt. Die Herren sehen aber alle schon ein bisschen älter aus und haben auch zuvor in mehreren anderen durchaus auch bekannten Bands gespielt oder an denen mitgearbeitet. Ich betreibe da mal ganz kurz Name-Dropping, also Amorphis, Spiral Architect, Moonspell und Manitou zum Beispiel. Ich habe mir einen Song davon angehört und muss sagen, dass der für mich ein bisschen dumpf klang tatsächlich, also von der Produktion her. Und so kreischende Menschen, wie der Sänger das da teilweise gemacht hat, das ist echt nicht meins. Ich mag dann so richtiges Shouten und Growlen doch wesentlich lieber als dieses sich in hohen Tönen verlieren, die man eigentlich ja nicht mehr so richtig sauber singen kann. Ich versuche es gerade nett auszudrücken. Ist auch nicht permanent, dass er das so macht, sondern nur hier und da mal. Also es ist okay. Musikalisch gefällt es mir da ganz gut, also von der Instrumentierung her. Auch wenn ich sagen muss, dass es insgesamt etwas zu doomig langsam für mich ist. Holger zieht durchaus Vergleiche zu Psychotic Waltz und ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr das auch so seht. Jakob hat 7 Punkte vergeben und Marcel 7,5. Da Jakob so dem Prog-Metal ein bisschen näher ist, würde ich ihm jetzt das Wort erstmal übergeben.
Vielen Dank für die Einleitung. Anno 2000 war es, als eine Band namens Spiral Architect ein einziges Album namens A Skeptic's Universe veröffentlichte und damit nachhaltig die Prog-Szene beeinflusste, kann man jetzt wirklich im Nachhinein sagen. Auch an mir ist das Album nicht spurlos vorbeigegangen. Ein Song wie Insect kann ich auch 20 Jahre später noch super hören und begeistert mich total. Doch leider kam bis auf dieses Debüt nichts mehr von der Band. Bevor ihr jetzt sagt, Jakob, du hast die falschen Notizen, schlage ich den Bogen zu Terra Odium, denn hier finden sich Schlagzeuger und Sänger eben jener verschollenen Band wieder zusammen. Mit dabei sind Tieftöner und Workaholic Steve DiGiorgio, den man von etlichen Veröffentlichungen kennt, und mir bisher unbekannt Bolly Frederiksen an der Gitarre und John Phipps an den Keyboards, der wohl auch wirklich in vielen Bands auch schon Keyboards gespielt hat, also auch aus Metal-Veröffentlichungen, die man durchaus im Schrank stehen hat. Interessanter und klugerweise klingt Ne Plus Ultra tatsächlich auch nach den spiralen Architekten, ist also sehr Bass- und Schlagzeuglastig und klingt sehr organisch. Das ist das, was du vielleicht so ein bisschen dumpf bezeichnest, Pia.
Mhm, ja.
Das gefällt mir eigentlich sehr gut, vor allem dieses Bass- und Schlagzeuglastige. Doch Ne Plus Ultra ist leider nicht ganz das erwartete Prog-Juwel geworden. Instrumental gefällt mir vieles sehr gut und macht unglaublich viel Spaß zuzuhören und mitzutüfteln, sage ich mal. Aber, und da muss ich dir wirklich total recht geben, Pia, 20 Jahre später steige ich beim Gesang leider immer öfter aus. Ich mag klar Gesang, doch hier klingt er mir oft zu forciert und gequetscht und am schlimmsten halt oft wirklich knapp am geraden Ton vorbei. Vielleicht wäre eine tiefere Stimmlage angenehmer umzusetzen gewesen, weiß man nicht. Im teils eher getragenen Track Winter klingt er zum Beispiel sehr gut. Da ist er nicht ganz so hoch gedreht. Da mir das Gesamtbild jedoch immer noch ganz gut gefällt, wie gesagt, instrumental ist es fantastisch und eine Nähe zu A Skeptic's Universe ist nicht zu überhören, gebe ich eine 7. Gehofft hatte ich allerdings mindestens eine 8. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber wie auch schon herausgestellt wurde, anders als Kollege Holger André, von dem ihr auch das Review lesen solltet. Das ist wie immer eine herrliche Lektüre.
Es ist ein Buch geworden. Ja. Wir packen es euch in die Shownotes, damit ihr euch direkt dahin klicken könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Marcel, 7,5 Punkte für Terra Odium.
Ja, zunächst einmal finde ich es erstaunlich, dass ich einem Prog-Album mehr Punkte gegeben habe als Jakob.
Allerdings.
Das ist, wie gesagt, das Debüt. Ich konnte also komplett unverhofft reingehen. Aber allein das Artwork hat mir schon gezeigt, dass der Zugang kein einfacher wird. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass Prog und ich keine sonderlich großen Freunde mehr werden. Aber ich kann stellenweise die Begeisterung von unter anderem Holger ob dieser Veröffentlichung sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde den Sound, diesen organischen Sound, sehr schön. Hatte immer so ein bisschen das Gefühl, als wenn man sich nach dem Duschen in ein frisch bezogenes Bett legt. Ich meine, jeder von euch kennt das. Und man wird dann durch Crawling langsam in die Welt von Terra Odium entführt. Und das habe ich nicht gedacht. Das Album geht verdammt gut rein. Es gibt nicht zu viel Gefrickel, es ist aber auch nicht zu eintönig und speziell The Thorn oder The Road Not Taken mit etwas mehr Bombast und Epik beherrschen diese Balance zwischen beiden Seiten sehr gut. Mir fehlen für mehr Punkte schlicht und ergreifend diese erhabenen Momente, diese Aha-Momente, die mich reizen, das Album auch dauerhaft einzulegen, diese gewissen Türöffner und die Haken, an denen ich mich festhalten kann. Persönlich finde ich es sehr, sehr gut, dass bei allen ausufernden Sachen nicht das Keyboard wie bei Dream Theater oder Symphony X im Vordergrund steht, sondern weitgehend die Gitarre das Heft in der Hand hält. Und ja, manche Songs sind ein bisschen zu lang geworden, speziell am Ende hin wurde ich ein bisschen müde, doch das Album wächst und wächst und für ein Debüt sind 7,5 Punkte beziehungsweise auch ein sehr guter fünfter Platz sehr beachtlich, wie ich finde.
Die Lobeshymne ging so ein bisschen weiter bei Rüdiger mit 9 Punkten. Und von Raphael gab es immerhin 8 Punkte. Wie du schon sagst, für so ein Debütalbum ist das ein ganz guter Notendurchschnitt geworden. Also herzlichen Glückwunsch nach Norwegen an diesen 5. Platz. Platz 3 teilen sich zwei Bands. Und wir fangen an mit einer, über die ich mich sehr freue. Das sind nämlich At the Gates mit dem Album The Nightmare of Being, das am 2. Juli rauskommt. Die Band braucht man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Ich mache es trotzdem kurz. Sie kommen aus Schweden, sind Mitbegründer des sogenannten Göteborg-Sound, haben sich 1990 gegründet und dann gab es so eine Reunion mehr oder weniger. Und jetzt machen sie eben auch wieder Alben und Touren und so weiter seit einiger Weile. Dadurch, dass es so eine Pause gab, ist es jetzt tatsächlich erst das 7. Album. Der Vorgänger war To Drink from the Night Itself. Und von diesen drei Göteborg oder sogenannten Göteborg Soundbands In Flames, Dark Tranquility und At the Gates fand ich At the Gates immer am doomigsten und am rohsten, so ein bisschen Richtung Thrash Metal. Also diese Anleihen hört man da am meisten raus, finde ich. Und auch am melancholischsten. Und dieser Eindruck bestätigt sich hier auch wieder auf diesem Album. Also At the Gates sind immer noch schön melodisch. Ich muss aber auch sagen, das Album wird mich nicht zum Melodeath zurückbringen, dem ich ja sehr lange sehr verfallen war. Jakob hat 7,5 Punkte vergeben. Marcel, bei dir sind es 9,0.
Ja, darf ich anfangen?
Ja, bitte.
Es ist ja Album Nummer 3 nach dem Comeback, beziehungsweise nach dieser Reunion, würde ich sagen. At War With Reality hat die Erwartungen des At The Gates Comebacks sehr gut erfüllt. Und ich fand auch A Drink From The Night Itself, das war ein ziemlich gutes kollektives Feuerwerk. Das Thema des 3. Albums nach dem Comeback ist quasi der Pessimismus. Aber anstatt es pessimistisch oder negativ klingen zu lassen, herrscht einfach diese ganz dunkle und coole Atmosphäre. Und da passt eben auch dieser thrash-lastige Sound wesentlich besser zu dem ganzen Fundament als alles andere. Eine sehr coole, brachiale und dichte Finsternis, die sich über dieses Album zieht. Und was ich persönlich auch sehr cool fand, dass diese King Diamond-Elemente im treibenden und musikalisch tiefgründigen Spectre of Extinction durch den Gastbeitrag von Anila Rock nicht zufällig herumschwirren. Und dass generell es ein Album ist, das kein typisches At the Gates Album ist. Denn für mich gibt es kein typisches At the Gates Album. Denn der Schwedenfünfer versucht von Album zu Album sich stets neu weiterzuentwickeln und bleibt somit einer der spannendsten Bands, wenn es um Innovation und Progressivität im melodischen Todesblei geht. Weitere Anspieltipps sind für mich das hochexperimentelle Garden of Cyrus, Touched by the White Hands of Death, ein wahnsinnig cooler Songtitel, oder auch das grande Finale Eternal Winter of Reason. Und ja, dieser Ideenreichtum gepaart mit Wucht und Durchsetzungskraft, die ziert sich halt durch das komplette Album und macht es eben zu so einer spannenden Sache und für mich zum besten At the Gates Album, definitiv nach dem Comeback. Ob es an die ersten beiden Alben herantritt, das wird die Zeit zeigen. Allerdings habe ich Stand jetzt, Juni 2021, sehr viel Spaß an The Nightmare of Being. Wie sieht's denn bei dir aus, Jakob?
Mhm. Ja, ich war, ich sag mal, nie ein sehr großer At the Gates Fan, aber man muss sagen, Slaughter of the Soul von 95 gehört eigentlich in jede gut sortierte Metal-Sammlung. Oder, Marcel?
Definitiv.
Gut. Ja, war ich sehr erfreut über die erneute Reunion 2014. Konnten mich die beiden Alben, seitdem, also At War With Reality und To Drink From The Night Itself von 2018, trotz coolen Albumtitel zuletzt, nicht wirklich abholen. The Nightmare of Being überzeugt schon mal mit einem ähnlich starken Titel, finde ich, und ist sehr wahrscheinlich, da stimme ich dir zu, das stärkste Album seit der Reunion. Das Album ist einfach enorm abwechslungsreich und bietet nicht nur etwa mit Touch by the Wild Heads of Death, die du auch schon erwähnt hattest, oder auch The Abstract Enthroned, Fanservice für jeden At the Gates-Kenner erster Stunde, sondern mit Garden of Cyrus, auch ein experimentelles Stück mit viel Melodie und sogar Saxophoneinlage. Mm. Was nicht das einzige Saxophon in diesem Soundcheck ist. Das ist wirklich ein Saxophon-Soundcheck, muss man fast sagen.
Kennt ihr Epic Sax Guy? Ihr kennt bestimmt Epic Sax Guy.
Nee.
Der hat mitgemacht sein Saxophon-Solo war Teil eines Songs beim Eurovision Song Contest. Und der hat eben so inbrünstig dieses Saxophon gespielt und diese Melodie, die er gespielt hat, war so eingängig, dass es da auch keine Ahnung, wie viele Stundenversionen von gibt. Und er eben in die Geschichte der Musik einging als Epic Sax Guy.
Geil.
Ich packe ihn in die Shownotes.
Geil, mach das mal bitte. Ja, in dem fast 7-minütigen The Fall of Time wird Dynamik ebenfalls groß geschrieben und hat einige spannende Wendungen zu bieten, ohne Patchwork zu sein, ganz wichtig zu erwähnen. Das Album ist äußerst kurzweilig, die Gitarrenarbeit gefällt mir besonders, da sie sehr geschmackvoll ist und wirklich ein paar coole Riffs und Licks zu bieten hat, die einfach typisch At the Gates sind. Und Thomas Lindberg drückt mit seiner charakteristischen Stimme, die trotz seine 48 Jahre noch nichts von seiner Durchschlagskraft verloren hat, ein starkes Wiedererkennungsmerkmal drauf. Deshalb kann man auch sagen, dass meine 7,5 wirklich sehr streng sind. Doch für eine 8 versetzt mich die Platte noch nicht genug in Euphorie. Also wenn ich sie einmal gehört habe, muss ich sie nicht unbedingt noch einmal auflegen. So kann ich das vielleicht ein bisschen beschreiben. Aber man könnte sagen, dass The Nightmare of Being einen das Dasein doch etwas erträglicher macht.
Und trotz des pessimistischen Themas.
Genau.
Sorry, ich muss mir gerade nebenbei Epic Sax Guy angucken.
Hallo, ernst bleiben hier. Das ernste Metal-Team hier.
Okay, sorry. Wie gesagt, den dritten Platz teilen sich zwei Bands. Und wir sprechen jetzt über tatsächlich sehr viele Alben, die am 18. Juni veröffentlicht wurden, muss man sagen. Denn diese Folge erscheint ja am 19. Das heißt, alles oder ja, das meiste, worüber wir jetzt sprechen, könnt ihr euch dann tatsächlich auch im Nachgang zu diesem Podcast direkt anhören, wenn es euch interessiert. Und die nächste Band ist praktisch die Überraschung des Soundchecks, würde ich sagen.
Oh ja.
Denn das ist eine Band, die 2014 gegründet wurde, spielt Thrash Metal, kommt aus Walsrode, also ganz hier bei mir in der Nähe. Und die Band nennt sich Ravager. Es gibt noch eine andere Band aus Mexiko, die diesen Namen trägt. Und Ravagers, das sind, soweit ich weiß, vielleicht wisst ihr einfach noch was anderes. Die kommen von Guardians of the Galaxy tatsächlich. Das sind diese, ich sag jetzt mal, Weltraumpiraten, die dann auch, oder denen sich die Hauptperson aus Guardians of the Galaxy, also Peter Quill, oder auch Star-Lord anschließt, beziehungsweise von denen wird er entführt und wird dann eben ein Teil dieser Crew. Das sind die Ravagers. Und das Album heißt The Third Attack. Es ist das dritte Album. Man sieht, dass es noch eine recht unbekannte Band ist. Also das sieht man auch an den sehr simplen Musikvideos. Ich finde es aber tatsächlich auch sympathisch. Und ja, insofern Glückwunsch zum dritten Platz. Sie spielen typischen schnellen Thrash-Metal, der mir sehr gut gefällt. Also es haut wirklich gut rein. Und wenig überraschend gefällt es auch Marcel mit 8,5 Punkten. Und Jakob hat 7 Punkte vergeben. Magst du gleich mal anfangen, wenn du fertig bist mit Selfies schießen?
Jetzt brauche ich für meinen OnlyFans-Account.
Ah, okay.
Ja, 2021 ist es ja irgendwie echt ein Thrash-Jahr für Power Metal.de, ne? Wieder steht mit Ravagers Third Attack, nämlich Thrash Metal, auf dem Soundcheck-Treppchen. Geboten wird sehr, ja, fetziger Thrash aus Walsrode, wie du auch schon gesagt hast, der vom Spielwitz her gerne mal an Gamma Bomb erinnert. Gemäß des Titels The Third Attack haben wir es also hier mit dem dritten Langeisen der Band zu tun und wie die besagten Iren mögen es Ravager gerne kurz und knackig. Die Songs laufen hier mit 2 bis 3 Minuten, selten auch mit etwas 4 Minuten und einmal sogar mit dem Rauswerfer Destroyer über 8 Minuten auf. Das ist alles total okay und macht Spaß, aber für die größere Euphorie, wie Marcel oder Michael sie zeigen im Soundcheck, fehlt es mir dann irgendwie ein bisschen an Substanz. The Third Attack ist zwar kurzweilig, Man hat sich aber schnell durchgehört und wird dann nicht mehr so überrascht beim Hören. Ravager ist bestimmt eine gute Liveband und ich kann mir vorstellen, dass etwa zu Back to the Real World, das ist mein Highlight auch des Albums, der Moshpit richtig gut abgeht. Und das Artwork ist auch super abgefahren. Aber für den ganz großen Wurf, wie gesagt, fehlt es mir da ein bisschen doch noch an was. Aber es macht Spaß und ist total kurzweilig.
Ja, das ist eine relativ junge Band, also da kann ja noch, da muss ja noch ein bisschen Luft nach oben bleiben.
Auf jeden Fall,
oder wie
ja.
sieht Marcel das?
Zugegebenermaßen, ich kannte die Band vorher nicht und gerade in Sachen Thrash Metal schäme ich mich deswegen in Grund und Boden. Aber ich konnte auch da sehr unverhofft herangehen und war entsprechend positiv überrascht. Das ist ein Thrash Metal Album, auf dem alles stimmt. Ein fetter Sound, schneller Thrash Metal, der gut ballert und ein bärenstarkes Artwork, bei dem sich definitiv auch die Vinyl-Variante lohnen würde. Ihr kennt mich auch, ich bin auch ein Freund des Optischen, insofern, da haben auch die Jungs aus Walsrode alles richtig gemacht. Die gehen stilistisch klar in diese Bay Area Richtung mit Forbidden, Exodus, Death Angel und Testament. Und ich musste mich zunächst so ein bisschen an die etwas Hardcore-lastigen Vocals gewöhnen, doch mit der Zeit passen die ganz gut zum sehr oldschooligen Unterfangen der Jungs. Das Album lebt von der Power und dieser Jetzt-erst-recht-Mentalität, wie ich finde, wenn man sich Back to the Real World, The Plague is Born oder Beyond Reality anhört. Und am Ende gibt es mit Destroyer, was du auch schon gesagt hast, Jakob, einen ziemlich coolen Aha-Effekt, da sehr deutlich auch es in der Epik ein bisschen aufgebaut wird. Und die vorangegangenen neuen Stücke, die ballern halt auf Teufel komm raus und die machen mir sehr, sehr großen Spaß. Speziell zu diesem Sonnenschein, schön kurzweilig, schön knackig, so macht mir das echt viel Freude. Und das Album lässt sich eben durch Destroyer sehr geschmack- und gehaltvoll ausklingen, macht Spaß, es dann auch von neuem erklingen zu lassen. Und lässt, wie schon angedeutet, diese Sommermüdigkeit im Keim ersticken und macht Bock auf schweißtreibende Abrisskonzerte, die hoffentlich bald kommen. Von mir als großem Thrash-Metal-Freund beide Daumen hoch in Richtung Walsrode zu Ravager.
Ich glaube, Jakob widerspricht dir bei Bay Area.
Na, ich habe ja Gamma Bomb als Paten genannt, ne? Die ja eher ja, in der irischen Bucht sind. aber meine Güte, ich kann das auch verstehen, dass du die dahin verortest.
Ja. Und ich kann verstehen, dass du die so ein bisschen in die Gamma-Bomb-Richtung bringst, oh. Genauso wie beispielsweise.
Es ist sowieso mal wieder sehr kuschelig zwischen euch in diesem Soundcheck. Ich glaube, so dicht wie dieses Mal wart ihr noch nie zusammen bei euren Bewertungen.
Ja, und ich glaube, bei der nächsten Band, da gehen wir komplett Hand in Hand.
Auf jeden Fall.
Hand in Hand.
Der zweite Platz. Ich trigger diese Band erstmal ein bisschen an, denn vorstellen muss man sie eigentlich nicht. Das Album kommt auch am 18.06., das habe ich ja eben schon so halb erwähnt. Und ja, man kann sie stilistisch nicht wirklich einordnen. Das ist so eine Mischung aus Death Metal, Industrial Metal, New Metal, Alternative, keine Ahnung. Man kann sie wahrscheinlich als alles und nichts bezeichnen. Gegründet wurden sie 1989 als Alceration und haben sich dann ein Jahr später umbenannt in den Namen, den sie jetzt tragen. Ja, ihr könnt bestimmt ganz, ganz viel darüber reden, deshalb übergebe ich das Wort auch eigentlich gleich schon an euch, denn ihr habt auch, ich glaube, vergangenes Jahr gemeinsam einen Rückblick zu dieser Band geschrieben. Bei wem es jetzt noch nicht klingelt, es geht um Fear Factory und das Album Aggression Continuum. Yeah. Ja, die höchste Note, die dieses Album bekommen hat, ist die 9,0 von Jakob. Von Marcel gab es eine 8,5, also sehr dicht dran. Die schlechteste Note ist aber tatsächlich eine 6,0 von Walter. Marcel, möchtest du anfangen mit Fear Factory?
Ja, und während deiner Ankündigung habe ich die ganze Zeit jetzt zu Jakob geguckt und er saß da mit einem sehr, sehr breiten Grinsen, weil er sich jetzt genau auf diese Worte freut wie ich. Wir reden über Fear Factory, großartig. Kleiner Fun Fact am Rande. Anfang 2019 hat Burton Seabell, der ehemalige Sänger, ja schon mal mit Monolith ein neues Album angekündigt und ein Artwork mit Sonnenuntergang präsentiert. Allerdings, wie Dino mir in einem Interview erläuterte, war das niemals offiziell. Insofern war ich ein bisschen überrascht, als es dann einen komplett neuen Titel und ein Artwork zu Aggression Continuum gab. Und zugegeben, ich war ein bisschen skeptisch, ob der ersten Single Disruptor, da Genexus von 2015 für mich ein absolutes Überalbum war. Da stimmte von vorn bis hinten alles. Fear Factory selbst haben mich in meinen jungen Jahren, da war ich so 13, 14, unheimlich beeinflusst. Mein Onkel war eh ein sehr großer musikalischer oder nicht nur musikalischer Einfluss für mich und er gab mir damals Obsolete und Digimortal, die ich schon richtig stark fand. Ja, und irgendwann kam ich dann eben als nicht ganz so kleiner Knirps mehr zu seinem CD-Regal und habe mir dann einfach mal die Manufacture ausgeliehen. Und spätestens da war es um mich geschehen. Das war für mich ein von vorn bis hinten perfektes, detailverliebtes Album, das ich bis heute immer noch als Blaupause Fear Factories bzw. des Industrial Metals sehe. Und generell muss ich Aggression Continuum mit großen Alben wie den genannten oder auch das unheimlich wütende Mechanize messen. Und obwohl ich nach Durchgang 1 und 2 noch nicht gänzlich überzeugt war, wuchs von Mal zu Mal die Begeisterung ob dieses sehr, sehr vielschichtigen Albums. Wir haben 4 verschiedene Keyboarder dabei. Und auch ein sehr facettenreich singender Burton, zu dem wahrscheinlich auch Jakob gleich noch ein bisschen was sagen wird. Und die sorgen dann eben für sehr viel Abwechslung. Also wir haben sehr harte Songs mit dem Titeltrack oder Fuel Injected Suicide Machine, aber auch verhältnismäßig sehr melodische Stücke wie Purity und Monolith. Und bemerkenswert finde ich, dass es nicht da anknüpfen soll, wo Genexus 2015 aufgehört hat, sondern dass es eben nach Fear Factory Anno 2021 klingen soll. Nach all den Rechtsschwierigkeiten rund um das Trademark Fear Factory und nach all den Querelen mit Burton, finde ich, dass Fear Factory hier genau das Richtige gemacht haben. Und speziell auch die Streicher in 2 Stücken sorgen für mich für noch mehr Tiefe und diese ganzen kleinen Samples und Soundspielereien für eine recht unheilvolle Atmosphäre. Man merkt wirklich in jedem Ton, dass die Band den nächsten Step erklimmen wollte und dies auch geschafft hat. Und obwohl sie Stand jetzt noch nicht komplett an Genexus herankamen, hat die Platte aber Potenzial, in den nächsten Monaten auch das letzte Bollwerk abzulösen. Dafür braucht es noch ein bisschen Zeit zur freien Entfaltung dieser unbändigen Angstfabrik, dieser Industrial-Bestie, dieser durch und durch besonderen Band Fear Factory.
Das hast du schön gesagt.
Dankeschön.
Dann mach doch gleich weiter, Jakob, das wird bestimmt noch schöner.
Das weiß ich nicht. Erstmal habe ich mal ein bisschen geguckt, wie haben die anderen Alben eigentlich so abgeschnitten von Fear Factory. Da muss man sagen, da gibt es leider gar nicht so viel. Also zwar gibt es zu allen Alben Reviews, aber tatsächlich ist Mechanize von 2010 das einzige Album, das im SC war, also im Soundcheck war, und jetzt halt Aggression Continuum. Und Mechanize ist noch auf einem schlechten Platz 20 gelandet, aber man fragt sich da schon, warum waren die anderen Alben nicht im Soundcheck? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil das Team noch nicht da war, die das gut einordnen konnten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall räumt nun das 10. Studioalbum Aggression Continuum wirklich kolossal den 2. Platz ab, was mich natürlich sehr, sehr freut und total zu Recht. Es gibt einfach wenig Bands, die die Musikwelt derartig aufrüttelten und Generationen beeinflussten, muss man sagen, wie Fear Factory und auch Banddramen schrieben. Aggression Continuum ist nämlich, wie Marcel auch schon sagte, das 10. Album und das wahrscheinlich letzte mit Sänger Burton Siebel, der die Band nach seinen Aufnahmen, die wirklich schon ein paar Jahre im Kasten sind, ich meine seit 5 Jahren ungefähr schon, Ende September 2020 verlassen hat. Über die Hintergründe und Gerüchte um die Nachfolge soll es jetzt mal nicht gehen. Dafür bietet Aggression Continuum wirklich einfach zu viel Material, über das es sich lohnt zu sprechen. Es geht mit Recode los und ich muss das mal ein bisschen erklären. Also eine gesprochene Einleitung über Maschinen, die die Welt übernehmen und der sich formierende Widerstand läutet den Opener ein, also typischer Fear Factory-Krimi. Die Gitarre drängt sich dann in den Vordergrund, das Schlagzeug ergänzt den Rhythmus der Gitarre noch basal, die Spannung steigt und dann ist eine Pause und alles entlädt sich in einem fetten Groove, der total unmissverständlich klar macht, welche Band man hört. Das ist ein unglaublich geiler Start. Als ich das gehört habe, bin ich echt vom Stuhl gefallen. Streicher und Fanfaren ergänzen dann das Klangbild und verursachen ein monumentales Klangbild. Mehr Spannung aufbauen geht wirklich nicht. Also ich habe keinen geileren Opener gehört in diesem Jahr als diesen Song wirklich. Und dann ertönen die ersten Töne des sogenannten Dry Lung Vocal Martyr, Burton Siebel, mit einer Aggressivität, wie ich sie wirklich lang nicht mehr von ihm gehört habe und mündet in einen groß angelegten Refrain. Ja, vielleicht gab es in der Vergangenheit schockierende Opener oder ausgeklügeltere Melodien, aber Recode schreit dermaßen Fear Factory, dass ich total begeistert bin. Und bereits im Opener fällt nicht nur auf, dass Burton wieder fieser klingt er singt auch facettenreich. Also so facettenreich wie wirklich lange nicht mehr. Man hört auf Albumlänge immer wieder verschiedene Gesangsstile. Nebst den charakteristischen Shouts und Klargesang hört man auch gesprochene Parts oder mehrstimmige Gesänge. Dinos 7 Saiten röhren dazu im saftigen Ton. Das Schlagzeugspiel von Mike Keller klingt, als ob er direkt vor einem spielen würde. So lebendig ist es. Also allein der Sound des Albums ist wirklich eine Wucht. Hier hat Dino nicht zu viel versprochen. Na, der hat ja noch mal groß bekannt gegeben, dass es jetzt noch mal auch mit Crowdfunding-Finanzierung noch mal remastered wird. Und das ist absolut total gut geworden. Also ich habe wirklich wenig Metal-Alben gehört, die wirklich so super klingen. Also überhaupt nicht platt oder technisch, total lebendig, muss man sagen. Obwohl die Musik sehr mechanisch ist. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja, und dann Disruptor war die erste Single nach über 5 Jahren Wartezeit und müsste die meisten eigentlich zufriedengestellt haben. Es ist ein starker Hit mit einprägsamem Riffring und eingängiger Struktur. Und mit dem Titeltrack wartet gleich das nächste Highlight mit typischem Maschinengewehr-Groove auf. Das ist ein super starker Headbanger. Dann kommt allerdings mit Purity ein Song, den ich als Lowlight bezeichnen muss. Ich verrate aber auch gleich, mehr gibt es nicht. Der Song wirkt leider etwas patchworkartig zusammengeflickt. Die Melodieführung ist seltsam, hier passt nicht so recht alles zusammen. Das ist sehr streng, aber mit Lieblingsbands muss man streng ins Gericht gehen. Das ist aber schnell vergessen, denn jetzt nimmt Aggression Continuum richtig Fahrt auf. Also der Titel Fueled Injected Suicide Machine verspricht nicht zu viel. Wie Marcel auch schon betont hat, das ist eine sehr aggressive Nummer mit einem dominanten Staccato-Gewitter und einem wirklich Gift- und Galle-spuckenden Burton Seabell. Sehr gelungen ist hier der gegensätzliche Refrain, der mit Streichern bittersüß daherkommt und einen gelungenen Gegensatz zum Dauerfeuer schafft. Dann kommt mit Collapse ein derber Stampfer, was man so in dieser Art auch noch nicht gehört hat von der Angstfabrik, meine ich. Ich möchte jetzt ja auch nochmal an dieser Stelle innehalten und den Fokus auf einen bestimmten Aspekt fast aller Songs legen, den Beginn. Nämlich viele Songs beginnen mit einer Art kurzen, wirklich kurzen Intro, was dem Album wirklich eine unheilvolle Atmosphäre verschafft. Das ist fast wie ein Kinofilm. Das hat Marcel ganz ähnlich gehört. Dann kommt Manufactured Hope und das ist der nächste Knaller. Vielleicht bin ich schon ein bisschen zu euphorisiert, aber ich muss sagen, der Song könnte echt auf die Manufacturer stehen. Und an Obsolete hingegen, der Nachfolger von The Manufacturer, erinnert das Drumming in Cognitive Dissonance. Sehr nett. Ja, wir neigen uns dem Ende, doch mit Monolith, dem ehemaligen, ja, wie wir jetzt wissen, inoffiziellen Albumtitel, steht noch eine besondere Nummer an. Nicht nur singt hier Burton clean, also wirklich finden keine Shouts statt, es ist sehr viel Atmosphäre und es gibt sogar ein kurzes Gitarrensolo. Ist echt eher eine Alternative-Nummer, kann man sagen, aber gefällt mir echt auch gut. Und gemäß der Tradition ist der letzte Song auf einem Fear Factory-Album auch der längste. So auch hier, End of Line, zeigt nochmal in 7 Minuten, dass die Maschine noch längst nicht erloschen ist, aber wohl einen Neustart braucht, weshalb ich Aggression Continuum mit einem lachenden und einem weinenden Augen höre. Das passt einfach super, dieses Bild dafür, finde ich, dieses lachende und weinende Auge, weil es halt beides ist irgendwie. Total schön, dass es noch ein neues Album gibt. Schade, dass das jetzt alles ein Drama geworden ist, meine Güte. Mhm.
Und dieser fehlende Punkt zur Höchstnote, hat der mit deinem Lowlight zu tun?
Ja, einmal das Lowlight. Ich habe auch zwischendurch überlegt, ob ich da eine 9,5 gebe oder so. aber wie gesagt, man muss mit seinen Lieblingsbands ja streng ins Gericht gehen. Ja, im Bandkontext ist es einfach ein 9er Album, finde ich. So kann man das, glaube ich, sagen.
Dann steht jetzt noch der erste Platz aus. Und wenn man weiß, dass diese Band Teil des Soundchecks ist, dann verwundert einen dieser Sieg wahrscheinlich nicht. Denn das Treppchen bis nach ganz oben erklommen haben Halloween mit ihrem selbst betitelten Album, das ebenfalls am 18. Juni erschienen ist. Auch hier, ich stelle Halloween mal kurz vor. Sie spielen Speed Metal, kommen aus Deutschland, also sie wurden oder haben sich 1984 in Hamburg gegründet. Und ja, jetzt sind sie zu siebt unterwegs. Hat sich schon angekündigt durch die Pumpkins United Tour. Und das ist jetzt, glaube ich, das erste Album in dieser Konstellation, wo eben alle 7 zusammen sind. Also mit Michael Kiske, mit Kai Hansen, mit Michael Weikert, mit Markus Großkopf. Und ja, Das ganze Team oder die ganzen großen Namen, die je bei Halloween waren, finden sich auf diesem Album zusammen. Es ist auch tatsächlich die höchste Durchschnittsnote, die wir je hatten in einem PowerMetal.de Soundcheck mit 9,07. Es gab tatsächlich zweimal die Höchstnote von 10 Punkten und es gab zweimal, ja, nur ganz kurz darunter, die 9,5 Punkte. Ich kann euch noch an dieser Stelle ans Herz legen, unseren Diskografie-Check, den wir 2020 veröffentlicht haben zu Halloween. Ja, die schlechteste Note kam tatsächlich von Jakob mit 7,5 Punkten. Und Marcel hat 9,5 Punkte vergeben. Aber ja, Jakob, erzähl doch mal, wie es zu den 7,5 Punkten kam, die ja natürlich keine schlechte Note sind, vor allem nicht, wenn man deine musikalischen Präferenzen kennt.
Ja, danke, 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 danke. Ja, ich muss einmal vorweg was sagen, ja. Was ich spannend finde, ist, dass Power Metal als Genre bei PowerMetal.de ja gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber, so ist meine These, wahrscheinlich hat jeder Redakteur mindestens eine Lieblingsband im Power Metal, die ihn vielleicht auch zu Power Metal E gebracht hat. Bei mir sind das zum Beispiel Rhapsody of Fire, zumindest bis zum Split, erst mit Gitarrist Turilli und später mit Leone. Die neue Single finde ich allerdings fürchterlich. Entschuldigung für den kurzen Exkurs, das passt hier einfach in dieser Stelle. Bei anderen ist es Blind Guardian, bei den meisten aber offenbar Halloween. Was sagst du zu dieser These, Marcel, erstmal, dass wahrscheinlich jeder von uns irgendwie so eine Power-Metal-Lieblingsband hat?
Ja, also wenn es nach mir geht, war es jetzt nicht nur Halloween, sondern auch, wie du gesagt hast, Blind Guardian, auch so ein paar Power-Metal-Bands von Übersee. Aber im Prinzip gebe ich dir recht, dass irgendwie jeder Redakteur, egal in welchem Subgenre er angehaucht, ist immer so, eine oder zwei Power-Metal-Bands hat, die ihn dann zu Power-Metal-E gebracht haben. Wahrscheinlich die These, die ist schön. Ja. Ja.
Bei mir wären es dann, wenn man sie als Power-Metal bezeichnen möchte, im weiteren Sinne Stratovarius und Nightwish.
Okay, ich hätte jetzt noch Sonata Arctica bei dir getippt.
Ja, aber stimmt auch. Noch mehr Power-Metal.
Children of Bodom hat auch ein bisschen Power-Metal-Anleihen, ja?
Definitiv. Und man höre sich die Leadgitarre bei Lorna Shaw an. Egal, wir driften ab.
Ja, bei diesem extravaganten Notendurchschnitt gleichen meine 7,5 Punkte ja wirklich im Verriss. Also schlimm ist es nicht, ne? Ich bin bloß kein Kenner der Band, finde aber vor allem Power Plant von Gamma Ray sehr stark und Kai Hansen auch einen sehr guten Sänger, der ja auch Bestandteil von Halloween war und wieder ist. Grundsätzlich finde ich die Idee auch fantastisch, mit allen drei Sängern, die Bestandteil der bisherigen Bandgeschichte waren, ein Album zu machen. Ich weiß nicht, ob es so etwas jemals gab. Auf jeden Fall super Idee. Gleichzeitig finde ich es aber schade, dass besagter Kai Hansen nur eine geringe Gesangsrolle spielt. Das von ihm geschriebene 12-minütige Skyfall ist definitiv das Highlight des Albums und ist unglaublich facettenreich. Und ich kann total verstehen, dass hier alle in totale Euphorie verfallen. Mir fehlt es aber am Hintergrundwissen und gehe darum vielleicht etwas, ja, nüchterner, Anführungsstrichen, an die Scheibe ran. Fear of the Fallen ist der Hit des Albums, finde ich, mit einem starken Kiske im Refrain. Gerade von Kiske sind meine Ohren allerdings an vielen Stellen überfordert. Ich mag selten derartige Sirenengesänge, auch wenn die Noten hier getroffen werden, muss man sagen. So habe ich oft den Eindruck, dass er gegen die Musik eher anschreit und nicht Bestandteil von ihr ist. Es klingt merkwürdig, ich weiß, aber das beschreibt das vielleicht ganz gut. Dann gibt's noch Mars Pollution, ist ein cooler Rocker auf dem Album und sorgt für ein bisschen Auflockerung im Happy-Metal-Universum. Indestructible wartet mit starkem Riffing auf und Down in the Dumps hat Ohrwurmpotenzial. Aber wenn zu viele Köche den Brei verderben, verderben zu viele Sänger die Musik? Fragezeichen. Es ist vielleicht etwas hart gesagt, aber manchmal wäre weniger vielleicht mehr gewesen. Vielleicht hätte man jedem Sänger auch einen Song komplett lassen können. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht ein bisschen weniger überfordernd gewesen wäre. Denn so hat es auch immer ein bisschen was Musical-artiges, was mir auch selten gefällt. Klar ist aber, mehr Fanservice geht wirklich nicht. Und mit der Geschichte im Hintergrund konnte Halloween zu Recht diesen Sieg einholen. Das muss ich wirklich zugeben.
Ich musste da komplett widersprechen, Jakob.
Komplett? Teilweise?
Nein, zumindest teilweise. Ja, also vielleicht wird das im Laufe meiner Meinung deutlich. Aber was soll man eigentlich über ein Album sagen, dass das mit Abstand am sehnlichsten erwartete in diesem Jahr ist? Vor einigen Jahren wurden die Wünsche aller Power-Metal-Fans, ob klein, ob groß, ob mittelklein, ob mittelgroß, wurden erfüllt, als die Pumpkins United Tour angekündigt wurde. Es gab 3 Stunden Nostalgie pur, wobei der Geist und die Magie der damaligen Zeit auch perfekt eingefangen wurden. Dieses Ereignis, diese Tour hat das 3. Zeitalter Halloweens perfekt eingeläutet und auf das vorbereitet, was noch kommen mag. Ja, und das 1. Zeitalter, was sich Hansen und Kiske am Mikrofon teilen mit Walls of Jericho und Keeper 1-2. Und wir haben das 2. Zeitalter mit Andy Deris, der Halloween Mitte der 90er Jahre am Leben erhalten hat. Das muss man einfach mal so klar sagen. Und das hat auch Michael Kiske im Interview gesagt. Und nun ist quasi alles angerichtet und das Essen ist genauso gut, wie man es sich vorgestellt hat. Ein superbes, sehr geschmackvolles und nostalgisches Artwork bereitet auf die Großtaten vor, die in den folgenden 65 Minuten noch kommen werden. Also kurzum, die großen Erwartungen, die wurden komplett erfüllt, wie Songs, Produktion, Artwork, tadellos. Und hier, wie gesagt, muss ich dir widersprechen, Jakob, diese Symbiose der 3 Stimmen ist perfekt aufeinander abgestimmt. Aber auch die 3 Gitarren, Gerstner, Weikart und Hansen, die harmonieren wie eine 1. Aber das Wichtigste ist, dass mit Deris und Kiske es ein neues, brillantes Gesangsduo gibt, das als Geist der Halloween-Vergangenheit und Geist der Halloween-Gegenwart die Zukunft einläutet. Man merkt wirklich in jedem einzelnen Ton diese wunderbare Chemie zwischen den 7 grundauf verschiedenen Persönlichkeiten. Da steckt viel Liebe drin und vor allem Bock, solch ein Mammutprojekt wie diese Zusammenkunft der glorreichen 7 in die Tat umzusetzen. Skyfall hat durch die geschnittene Version das Album sehr unzureichend repräsentiert. Darüber habe ich mich auch mal mit Tobi unterhalten, da der Song erstens nur als 12-Minuten-Stück vollends zur Geltung kommt und zweitens ist mit Fear of the Fallen oder auch Rise Without Chains oder dem Opener Out for the Glory bessere Appetizer gegeben hätte, zumindest in dieser kurzen Zeit. Bemerkenswert ist auch, dass alle Songs, obwohl wir, ich glaube, 6 verschiedene Songwriter haben, so gelungen aus einem Guss klingt. Und die Freudentränen, die steigen nach oben. Und es klingt wie ein Musterkind, das Mama Keeper of the Seven Keys und Papa Masters of the Rings gezeugt, auf die Schule der wiedergefundenen Freundschaft und Harmonie gesteckt hat und das beinahe mit Bestnoten sein Abi gemacht hat. Und ich sehe Jakob jetzt schon lachen. Aber ich finde diese Umschreibung finde ich eigentlich sehr schön dafür.
Hast du gut gemacht.
Dankeschön. Ja, Germanistikstudium. Ob es die Treppchenalben, die wir in dem Rückblick hatten, Keeper 1, 2 und Walls of Jericho ablösen wird, wird die Zeit zeigen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber man muss auch sehen, wie sich die Songs live entwickeln und den Test der Zeit bestehen. Ob jetzt beispielsweise Best Time, Mass Pollution oder Angels auch irgendwann das Zeug zu Future World, Dr. Steen oder Eagle Fly Free haben. Die Messlatte von Halloween, also dem Song mit A, und dem Song Keep of the Seven Keys hat Skyfall in seiner langen Version auf jeden Fall erreicht. Und das ist schon eine merkenswerte Leistung, weil allein der Song Halloween ist für mich der perfekte Halloween-Song. Also es ist kein Kiske und Hansen sind zurück oder kein Reunion-Album, sondern es ist einfach nur eine großartige Teamleistung und zeigt, wo Halloween 2021 steht. Und auch das muss man zugeben, das Album wird kommerziell komplett durch die Decke gehen, was aber auch in Anbetracht dieser Situation vollkommen legitim ist, da hier etwas Großes, Machtvolles vor der Nase liegt, ähnlich wie beispielsweise 1987 und 88. Ihr seht, ich könnte noch wirklich stundenlang über dieses Album reden, aber bemerkenswert ist hier. Hier schließt sich der Kreis. Denn damals haben die Herren Weikart, Großkopf, Hansen und Schwichtenberg im April 1985 bereits eine EP mit dem Titel Halloween herausgebracht. Und nun haben die gleichen Personen, inklusive Kiske, Löble und Gerstner und Deris, 36 Jahre später das Album Halloween herausgebracht. Ja, richtig. Ingo Schwichtenberg ist ja tragischerweise nicht mehr dabei, aber aufgrund der Tatsache, dass die Drums am Originalkit von Ingo Schwichtenberg eingespielt wurden, zeigt, dass Ingo trotzdem dabei war und ihm würde das Album Halloween auch sehr gut gefallen.
Was fehlt dir zu 10 Punkten, Marcel?
Die Zeit. Ein Album muss auch den Test der Zeit bestehen. Es ist sehr, sehr unfair von mir, der Band gegenüber, weil so ein machtvolles Album habe ich erwartet. Also meine Erwartungen wurden erfüllt, aber nicht komplett übertroffen. Für dieses Übertreffen, das brauchte einfach noch ein bisschen Zeit. Und wer weiß, ob ich dann wirklich in einem Monat, in 6 Monaten oder in einem Jahr dann wirklich die 10 Punkte zücken würde. Das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Sprechen wir noch drüber. Wir werden es erfahren in vielleicht einer Trimesterrückblickfolge oder spätestens in unserem Jahresrückblick, denke ich.
Ah, das wird schön.
Was man sich jetzt schon auf jeden Fall anhören kann, ist dein Interview, das du mit Michael Kiske geführt hast.
Ja, das hat mich so gefreut. Ich habe 2 Stunden lang mit Michael Kiske gesprochen. Es war ein Gespräch, wo man dann am Ende des Gesprächs einfach nur mit einem breiten Grinsen auf das kleine X oben rechts drückt und einfach nur happy ist. Ich finde, Kiske ist einer der sympathischsten und gesprächsbereitesten Menschen, die ich jetzt wirklich in 11 Jahren PowerMetal.de am Mikrofon haben durfte, beziehungsweise auch als Interviewpartner haben durfte. Ein sehr eloquenter und sympathischer Mensch, der auch kein Blatt vor dem Mund nimmt, der auch mal unangenehme Fragen beantwortet und auch mal so ein bisschen in die Wunde drückt, aber dabei auf eine sehr, sehr respektvolle und gehaltvolle Art und Weise auch auftritt. Und boah, das müsste zur 2. Unisonic damals gewesen sein, hatte ich mal die Gelegenheit, mit ihm und Dennis Ward, dem damaligen Bassisten, in Köln zu sitzen und ein Interview zu führen. Das war damals leider nur 1/2 Stunde. Und auch da hatte ich schon einen sehr positiven Eindruck von Michael Kiske. Und man muss einfach sagen, er ist mein Personal Hero, da er damals eben die Keeper-Scheiben eingesungen hat und sich dadurch ein absolutes Denkmal gesetzt hat. Und ich persönlich finde es sehr schön, dass er zum einen sich für mich, für uns und für alle Hörer da draußen die Zeit genommen hat, über das Album und dergleichen zu sprechen, aber auch grundsätzlich, dass er für diese Zusammenkunft Halloweens wieder bereit war und auch mit sehr viel Freude dabei ist. Das hat man auch auf der DVD gesehen, das habe ich in Bochum gesehen, als die da Ende 2017, glaube ich, aufgetreten sind. Da war einfach von vorn bis hinten war so eine unfassbare Magie und Energie und Sympathie zwischen allen 7 Leuten und das war auch primär von Kiske und von Deris eben ausgesetzt. Ich glaube auch, dass Kiske damals den ersten Schritt gemacht hat, warum überhaupt Kiske und Deris so eine Freundschaft dann entwickeln konnten. Wer darüber noch mehr erfahren möchte, genau, sehr gerne dann ins Interview hören. Ich will euch nicht zu viel verraten, aber freut euch darauf und freut euch auch auf Halloween.
Jakob, willst du was sagen?
Nee, ich bin geplättet. Nein, das war geballte Information eines Liebhabers. Besser geht's gar nicht.
Ja. Wir tauchen jetzt in die dunkle Seite des Soundchecks ein. Es geht aber direkt weiter mit ebenfalls einem selbstbetitelten Album, das auf Platz 23 gelandet ist, nämlich Chalice of Sin mit ja eben dem Namen Chalice of Sin. Da kann man sich jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen, denn das ist das neue Projekt von Wade Black, den man von Crimson Glory, Seven Witches oder Leatherwolf kennen könnte. Er hat dieses Projekt 2019 gestartet und der erste Track davon ist dieses Jahr im April veröffentlicht worden, also noch nicht so lange her. Die Musik, ja, ich weiß auch nicht so genau, wie man sie beschreiben könnte. Ich versuch's einfach mal. Auf jeden Fall so ein bisschen pseudosymphonisch mit Synthesizern. Die Vocals sind auch mal wieder so überhaupt nicht meins. Die erinnern mich so ein bisschen entfernt an UDO. Ja, ansonsten ist es etwas schnellerer Standard-Heavy-Metal, eben wie gesagt mit Synthesizern und leider auch dem Fokus sehr auf diesen Vocals. Als ich so überlegt habe, an wen erinnern die mich musikalisch noch, kam mir noch Xandria in den Sinn. Also eine ganz, ganz weirde Kombination, wie man sich jetzt auch denken kann. Und ich finde auch das optische Konzept irgendwie komisch, denn das Video zu diesem Titeltrack, also es gibt auch noch einen Song, der Chalice of Sin heißt, ist ziemlich seltsam, weil der so ein paar Black-Metal-Anleihen hat und dann auf der einen Seite schwarz-weiß gehalten ist, auf der anderen Seite dann doch wieder nicht. Und auch das Artwork von diesem Album ist ein bisschen komisch. Also da sind so ein Engel und ein Dämon zu sehen, die über einem Kelch ringen, sage ich jetzt mal. Aber auch, ja, kann schön sein, aber wie es designt wurde, sieht doch sehr am Computer entworfen aus und ist tatsächlich dann nicht so meins. Das ging euch offensichtlich ähnlich. Jakob hat 5 Punkte vergeben. Marcel, bei dir sind es 6 Punkte gewesen. Mach doch mal den Anfang zu Chalice of Sin.
Ja, gerne. Die erschienen über Frontiers Music und ist leider für mich Frontiers Music Stangenware, würde ich jetzt nicht sagen, aber geht so ein bisschen in die Richtung. So gut, dass sie irgendwie im Bodenlosen versinken, aber zu aussageschwach, um Bäume auszureißen. Und da wurden mir auch im Vorfeld ein bisschen zu viele Lorbeeren verteilt. als der Sound beispielsweise mit dem von Savatage, Crimson Glory oder Metal Church verglichen wurde. Das weckt große Erwartungen, die Chalice of Sin schlichtweg nicht erfüllen konnte. Und da kann auch Wade Blacks Gesang nichts daran ändern, der eben vor rund 20 Jahren, also jetzt nicht irgendwie gestern, sondern wirklich vor über 20 Jahren mal bei Crimson Glory oder Seven Witches eben Alben eingesungen hat. Mir ist das Album schlichtweg ein bisschen zu spannungs- und highlightarm, um wirklich oben mitzuspielen. Und im Prinzip, was du schon gesagt hast, ist das ganz gut gespielter Heavy Metal mit einer Prise Stadionrock, die eben durch diese Synthes zum Vorschein kommen. Und mit Cold, I Can't Wait oder Heaven Can Wait sind auch wirklich tadellose Stücke dabei, aber mir fehlt halt einfach der Biss und diese gewisse Magie, die einfach mit den anderen genannten Bands mit einfließt. Und ich muss auch dazu sagen, dieses typische gut gegen böse Artwork, das langweilt mich. Die Produktion ist gut, aber es fehlen halt einfach zu viele i-Tüpfelchen, zu viele große Refrains, die es halt im leicht symphonischen Heavy Metal, im Stadionrock Heavy Metal eben zuhauf gibt, um das Album auch für längere Zeit im Gedächtnis zu lassen. Wie sieht's denn, Jakob?
Hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Gespielt wird kitschiger Hardrock, Heavy Metal meinetwegen, mit einem Sänger, der mir selten gefällt, da er so rumknödelt. In Whiskey zum Beispiel, so heißt der Song, Whiskey, klingt er wie ein betrunkener Dave Mustaine. Finde ich ganz schlimm. Was das Album rettet, muss man sagen, ist zum Ende hin mit The Show, The Fight und Nightmare, dass es nämlich endlich mal Fahrt aufnimmt. Aber für mich hieft es das Album noch nicht über den Durchschnitt. Es ist ja ein Album wirklich, das zum einen Ohr rein, zum anderen rausgeht. Also das, ja, muss ich dazu nicht sagen. Macht keinen Spaß, muss ich einfach ehrlich sagen. Nee. Aber okay. Es ist halt nicht der ganz harte Verriss, ne? 5 Punkte sind zwar schon eine ziemlich miese, aber auch keine schlechte Note. Weil da, wie gesagt, zum Schluss, finde ich, geht's wirklich ein bisschen los, ne? Also da zeigen sie, dass sie auch irgendwie, ja, doch Songs mit Wiedererkennungswert schreiben können. Aber es reicht halt nicht.
Der 23. Platz, den teilen sich Chalice of Sin mit der Band Olorin und dem Album Through Shadow and Flame, das am 29.06. rauskommt. Das Datum ist ein bisschen seltsam, es ist nämlich ein Dienstag. Die Band spielt Doom Metal, somit ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich nur 7 Tracks auf diesem Album befinden. Gegründet wurden sie 2009 in Washington, Illinois. Und sie sind lyrisch inspiriert von Der Herr der Ringe. Ich wusste gar nicht, dass es sowas heutzutage noch gibt, aber tatsächlich ist es bei denen so. Es ist auch tatsächlich das erste richtige Album, das sie rausbringen, soweit ich rauslesen konnte. Vorher haben sie eine Demo veröffentlicht, ein Live-Album und 2 EPs. Die letzte, The Wretched, ist 2019 rausgekommen. Und ja, die Produktion empfinde ich als sehr oldschoolig. Und ich muss sagen, der Sänger singt doch leicht schief, oder? Wie habt ihr das empfunden? Jakob hat 4,5 Punkte vergeben. Marcel 6. Ja, Jakob, was sagst du zu der Gesangsleistung?
Ah, ja. Also es tut mir ja für unseren Raphael ein bisschen leid, ne? Der das Album ja über sein Label auch veröffentlicht. Aber Through Shadow and Flame ist so gar nichts für mich. Da hilft es auch nichts, dass man über den Herrn der Ringe musiziert. Die Musik beinhaltet ja, fast alles, was ich eher abstoßend finde. Fast alles, da es musikalisch eigentlich okay ist. Sie beherrschen ihre Instrumente und spielen authentischen Doom, was aber eigentlich auch eine Mindestanforderung sein sollte. Dies kann man jedoch nicht von Sängern sagen, dem ich leider, es tut mir leid, wirklich kaum eine Sekunde zuhören kann, da er konsequent den Ton nicht trifft.
Danke, dass du das auch so hörst.
Ich weiß, viele hören das nicht so oder hören das gar nicht oder hören es und feiern es ab, da es true ist, aber ich bin da raus. Dass das Album instrumental, ja, wie ich schon meinte, durchschnittlich eingespielt ist und der Sound auch noch hätte dumpfer sein können, rettet das Album von einer noch tieferen Note, aber ich möchte jetzt ganz schnell an Marcel weitergeben.
Ja, ich habe schon mit den Augen gerollt, als herauskam, dass der Bandname der alte Name des Zauberers Gandalf ist. Und ich weiß, die meisten von euch, die werden mich steinigen, aber ich kann mit Herr der Ringe nicht viel anfangen. Leider Gottes, ich habe es sehr oft probiert, aber es ist halt einfach ein Kosmos, der sich mir nicht erschließt. Beim Artwork muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig geil finde oder doch nicht so prickelnd. Aber generell geht es auf dem Album, so wie ich das verstanden habe, um den Kampf zwischen Gandalf und einem Feuerdämon, den Moria-Haus. Da hat es auch schon komplett aufgehört.
Das ist die Du kommst nicht vorbei Szene, die da auf diesem Cover abgebildet ist.
Ja, ist es, ne? Ich habe mich gefragt, ob es die ist.
Ja. Ja, das ist diese Szene.
Also zur Musik, es passt schlichtweg überhaupt nicht in den Juni. Das Album hat eine unheimliche Schwere und da gibt es ja auch Bandmitglieder, die auch parallel oder damals bei Smolder waren. Also das ist keine Mischung aus Scully und Mulder, sondern auch eine andere Band, die ein bisschen mehr in dieses Kriegerische und Wuchtige geht. Aber O'Loran ist halt ja deutlich mehr im Doom-Metal aktiv und auch nicht so episch wie Smolder. Dass dieser Biss und dieses Erhabene, das bleibt eben bei O'Loran komplett auf der Strecke. Songs wie Dissension oder The Endless Stair, die wirken echt ermüdend. Und aufgrund von sich stetig wiederholenden Riffs auch, ja, leider Gottes negativ einlullend. Und man verfällt in so eine Art Lethargie. Ab und an mag ich sowas. Nicht im Juni, im November mag ich sowas echt gerne. Derzeit kann ich einfach dem handwerklich trotzdem gut gemachten, betonschweren Doom einfach nicht viel abgewinnen. Wer weiß, ob ich jetzt in einem halben Jahr oder so der Platte vielleicht 7 Punkte gegeben hätte, ich weiß es nicht.
Und das mit dem Gesang tangiert dich nicht so?
Für mich passt der Gesang irgendwie zum Gesamtkonzept. Also man hat da auch auf dem Album, da ist nicht jedes Riff komplett sauber gespielt. Da passt halt einfach dieser etwas schräge Gesang zu dem Gesamtkonstrukt, dass es eben nicht perfekt ist. Und eigentlich gefällt mir sowas. Der Gesang an sich, der tangiert mich jetzt nicht so wie euch. Ich habe so ein bisschen auf das Gesamtwerk geguckt, aber wie gesagt, da nicht im Juni. Sorry.
Was Ähnliches sagst du wahrscheinlich auch gleich über den Platz 25. Das sind Code mit Flyblown Prince. Das Album ist erschienen am 4. Juni. Und es handelt sich hierbei um Atmospheric Black Metal bzw. Progressive Black Metal. Die Band wurde 2002 in London gegründet. Vorher waren sie schon 4 Jahre lang als Seasonal Code aktiv. Und Flyblown Prince ist jetzt das 5. Album, das sie rausbringen. Der Vorgänger hieß Mood. Ich hoffe, dass man es tatsächlich so ausspricht. Und ist 2015 erschienen, also ist schon ein bisschen her. Die Mitglieder haben sich so ganz Black Metal-like Künstlernamen gegeben wie Andras, Lord, Weishin. Und sie sind auch allesamt in anderen Bands aktiv, die mir aber durch die Bank weg überhaupt nichts sagen. Eigentlich ist das die Musik, oder ja, zeichnet sich diese Art Musik durch eine Produktion aus, der ich nichts abgewinnen kann, aber bei dieser Art von Musik, bei so atmosphärischem und progressivem Black Metal, finde ich, passt es irgendwie. Also da ist das in meiner Musikwelt durchaus mal erlaubt, auf eine Produktion zurückzugreifen, die ich in keinem anderen Genre verzeihen würde. Die Vocals sind hier auch nicht so sehr im Vordergrund. Insgesamt ist die Musik, ist der Sound etwas schrammelig. Und das kann ich mir ganz gut mal antun. Und ja, ich finde, das passt immer sehr gut, wenn es draußen gewittert. Insofern erinnert mich die Band etwas an Enslaved, die aber natürlich qualitativ ja wesentlich stärker sind als Code. Jakob hat 6 Punkte vergeben. Marcel, bei dir sind es 5,5 Punkte gewesen. Wie sieht's denn bei dir aus mit dem Album und der Jahreszeit?
Ja, passt auch nicht. Das will ich auch kurz erklären. Code aus dem UK, das ist das 5. Album und ich persönlich, ich kenne nur Augur Nox, das ich mit 4,5 Punkten benotet habe und den unmittelbaren Vorgänger Mood mit 5,0 Punkten und jetzt sind es eben 5,5 Punkte, also die Band, die steigert sich so immer ein kleines Mühteilchen nach oben.
Gibt nicht auf, macht weiter.
Gibt nicht auf, vielleicht so in 12 Alben oder so kriegt dann 9 Punkte. Mal gucken. Ich habe einfach nicht verstanden, ob das Album jetzt Progressive Rock oder Black Metal sein will. Es hat mich auch stellenweise komplett überfordert und hat auch Überwindung gekostet, die dann nochmal zu hören. Und der zweite Versuch, der war dann nicht ganz so schlimm, aber dennoch kämpft man sich durch und ist am Ende froh, wenn man es hinter sich gebracht hat. So blöd das jetzt auch klingt. Wie schon gesagt, müh besser als Mut von 2015, aber immer noch weder Fisch noch Fleisch, auch wenn es etwas schwarzmetallischer und düsterer geworden ist. Man muss halt einfach eine gewisse Affinität zu sehr anspruchsvoller Progressivität beziehungsweise starken Black-Metal-Vibes haben, um Code gut zu finden. Dann ist es auch wirklich ein spannendes, vielschichtiges Album. Ich finde es persönlich aber viel zu überladen und verkopft und stellenweise viel zu hektisch, wie beispielsweise in dem Song Skulls Bridal. Und ja, auf deine Frage hin, es passt halt auch überhaupt nicht zu meiner derzeitigen Grundstimmung. Die Grundstimmung, die werde ich gleich bei meinem Song des Tages sehr gut zusammenfassen können. Und bedingt durch das sonnige Wetter fällt es mir schwer, mich durch so eine komplexe schwarze Ursuppe zu kämpfen. Und hier wird eine melancholische Schwermütigkeit oftmals auch krampfhaft herbeigeführt, die einen vom Energielevel herunterzieht, obwohl eben draußen die Sonne scheint. Wie sieht's bei dir aus, Jakob?
Ja, Code hat eigentlich einen Sound, der mir grundsätzlich gut gefällt. Also hier prallen Black Metal, Extreme Metal und Progressive Metal zusammen und im Opener und zugleich Titeltrack prallt wirklich ein Sturm aus diesen Genres auf einen ein, dass man sich ja festhalten muss. Also insbesondere das Riffing, Zeug vom hohen Wiedererkennungswerk, finde ich großartig. Wenn es so weitergeht, könnte Flyblown Prince wirklich ein Highlight des Soundchecks werden, so dachte ich. Dem ist aber nicht so. Bereits der folgende Song, Clemency und Atrophy, ist eher nervig als progressiv, finde ich. Und bei The Chariot Styles, der folgende Track, macht da leider weiter und lässt Sänger, ja, wie spricht man ihn aus, Wädchen, keine Ahnung, qualvoll rumquieken, was sicherlich als Stilmittel gewollt ist, da er auch beweist, dass er tatsächlich gut singen und schreien kann, wie auch Red King beweist. Mit From the Next Room fängt das Album aber an, unerträglicher zu werden. Ich gehe wirklich nach wie vor stark davon aus, dass dieses unangenehme Gefühl, das einen aufkommt, erreicht werden sollte. Von daher müsste man den Hut eigentlich ziehen. Aber man kann die Musik leider kaum ernsthaft hören. So schafft es Flyblown Prince, mich total zu irritieren. Denn es gibt wirklich starke Momente und solche, die kaum erträglich sind und die wechseln sich kontinuierlich ab. Und von daher bin ich auf eine Durchschnittsnote gelandet mit meinen 6 Punkten. Und ich habe ja auch deutlich gemacht, dass da wirklich unglaublich interessante Parts dabei sind.
Ja, Rüdiger hat da noch viel mehr interessante Parts rausgehört. Da sind es 8 Punkte geworden tatsächlich. Das ist aber auch mit Abstand, es gab noch 2x die 7, aber es gab auch eine 5 und dann eben 2x die 5,5. Also ja, so ganz, ganz viele Punkte, den Punkteregen gab es dann für Code nicht. Und deswegen der logische letzte Platz. Endlich mal kein Deathcore auf dem letzten.
Es gab aber auch keinen.
Okay, damit sind wir durch mit den Platzierungen. Während Jakob jetzt seinen Hund füttert, kann Marcel uns was erzählen noch zu dem Album, das auf Platz 14 gelandet ist und am 25.06. erscheint, nämlich Suidakra mit Wolfbite.
Ich finde einfach, wer innerhalb von 25 Jahren solch eine qualitative Konstante bei sage und schreibe 15 Alben vorweisen kann, dem gebührt sehr, sehr großer Respekt. Also mit welcher Energieleistung Arkadius da immer wieder ein neues Line-Up um sich schürt und wirklich sehr gute Alben veröffentlicht, da ziehe ich meinen Hut vor. Und um einfach mal so ein bisschen die letzten Jahre ganz kurz Revue passieren zu lassen, erst erschien ja mit Realms of Odoric ein im wahrsten Sinne des Wortes fantastisches Genre-Bollwerk, das uns so ein bisschen in die Odoric-Konzeptwelt entführte, ehe mit dem Akustikalbum Simbric Yawns eine Art Prequel dieser Geschichte konzipiert wurde. Und jetzt nun, nachdem 2019 Echoes of Yore, da wurde der Groß der Fanlieblinge der ersten 5 Alben nochmal neu eingespielt und im vergangenen Jahr wurde das Lupin Essence Debüt komplett überarbeitet. Nun greift eben Arkadius wieder zum Buch seines Odoric-Konzepts und präsentiert gemeinsam mit seinem Kumpan Chris Vervim das zweite Kapitel, das zweite Odoric-Kapitel. Und es ist ein sehr, sehr cooles und positiv wildes und wüstes Album geworden. Ein wilder Ritt, das einerseits an die ersten Bandjahre erinnert, also metaphorisch einen Schritt zurückgeht, nur um dann, dank des wunderbar ausgearbeiteten Odoric-Konzepts, der Wucht sowie der Epik der letzten Alben, aber auch der generellen Frische, ob des neuen Sudakra-Lineups, 2 oder gar mehrere Schritte wieder nach vorne geht. Und kurzum, Wolfbite lässt keine Wünsche offen, wenn man anno 2021 nach frischem, harschen Melodeath mit beherzten Blick in die Folk- und Celtic-Metal-Richtung sucht. Und was ich auch sehr spannend fand, was auch zu einem sehr guten Sound geführt hat, war, dass der Alyosha Sieg, der eigentlich für Eskimo Callboy, Any Given Day und NSOK an den Reglern sitzt, dass der eben auch Wolfbite produziert hat. Und das macht dieses Album wirklich zu einem auch akustisch sehr, sehr wuchtigen Album. Wir haben mit Darkanian Slave, bei dem sich Tina Stabel auszeichnen darf, auch ein absolutes Highlight. Die Tina, die hat man in dem sehr, sehr bewegenden Stück Braving the End noch im Kopf. Und weitere Songs, Vortex of Carnage, da ja, ist der Circle Pit schon komplett vorprogrammiert. The Inner Wolf kann komplett überzeugen. Mit einem weiteren Song wird aber auch jener Werwolf thematisiert, der anders als seine traditionellen europäischen Kollegen eher als Beschützer und Protektor der Kinder, Verwundeten und verlassenen Seelen gilt. Und passend hierzu demonstriert Arcadius eine wirklich atemberaubende Gitarrenarbeit. Das Leak ist so geil, was da rauskommt. Und sehr geschmackvoll. Zunächst sehr dynamisch und rhythmisch, aber am Ende hin mit Akustikgitarren sehr gefühlvoll. Zum Abschluss bringt eben A Shrine for the Ages dieses Album eben zum Abschluss. Und beendet quasi dieses zweite Wolfbite-Kapitel. Erneut gelingt Suidakra auf Wolfbite ein sehr, sehr kraft- und geschmackvoller Spagat zwischen der wüsten und unbarmherzigen Welt des melodischen Death Metals, aber auch einer sehr harmonischen Seite des Volks. Und Wolfbite nimmt quasi ab dem ersten Moment Anlauf, um dann im zweiten oder dritten Durchgang geradewegs durchzubrettern. Also es ist wirklich ein Album, was man zwei oder dreimal hören muss, damit es sich vollends entwickelt. Aber so auch im Kontext der letzten Jahre ist es ein sehr wuchtiges, sehr, sehr gewaltiges und brutales Album geworden. Ein sehr spannendes zweites Kapitel der Odoric-Saga. Und ich bin sehr, sehr neugierig und aufgeregt, wie Arcadius das in den nächsten Jahren dann vielleicht beenden wird, weitere Kapitel hinzufügen wird. Man darf gespannt sein.
Ja, und wir dürfen uns auch freuen auf ein Interview, das du mit Arcadius zu diesem Album geführt hast, das dann auch in den nächsten Tagen, / Wochen kommt.
Eher so Anfang, Mitte Juli, weil ich mit Arcadius dann auch so ein bisschen auf die bisherige Diskografie eingehen möchte. Und insofern es jetzt nicht nur um Wolfbite, sondern generell um Suidakra geht.
So, das war der powermetal.de Soundcheck Juni 2021. Wir haben keine Alben, die wir jetzt noch außerhalb der Soundcheck-Reihe besprechen möchten. Es gibt aber noch ein paar News. Und du hast mir gerade direkt gleich drei Anknüpfungspunkte für eine gute Überleitung gegeben. Und ich kann mich jetzt nicht so richtig entscheiden, welchen ich nehmen soll. Deswegen versuche ich es mal mit einer Kombination. Und zwar hast du den Bandnamen schon genannt. Der Song, über den ich sprechen möchte, erscheint ebenfalls wie das Suidakra-Album am 25.06. Und es ist auch eine Kollaboration zwischen zwei Bands, die man eigentlich nicht erwartet hätte und wo man denkt, okay, da kann man gespannt sein, wie das am Ende tatsächlich klingen wird, weil man es sich so erstmal gar nicht richtig vorstellen kann. Und ich muss jetzt sagen, entstaubt eure Trinkbecher. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich über diese Band vor unserem Jahresrückblick noch einmal sprechen werde. Und zwar bringen Ennis Okay einen Song raus, zusammen mit Within Temptation, beziehungsweise ist es, glaube ich, eher ein Within Temptation Song, der auch im Zuge deren Livestream gezeigt wird, gespielt wird und da auch das Video veröffentlicht wird. Das ist, glaube ich, irgendwann im Juli. Und ja, wie gesagt, der Song kommt jetzt am 25.06. und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was diese Kollaboration hervorbringt. Habe ich schon gesagt, dass der Song Shed My Skin heißt? Ich glaube nicht. Ihr habt auch noch so ein bisschen, also Marcel hat ja auch schon leicht anklingen lassen, dass da auch noch was kommt, worauf er sich sehr freut, von einer Band, die er überproportional in so einem Jahresrückblick erwähnt hat.
Ja, so ein bisschen, ja. Heute, ich meine, wir haben jetzt Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Ich bin im Übrigen morgen auf einem Junggesellenabschied, auf den ich mich sehr freue. Und
Grüße gehen raus.
Vorfreude. Ja, Grüße gehen raus. Im Endeffekt haben heute meine Lieblinge von The Night Flood Orchestra mit Burn For Me einen absoluten Sommerhit veröffentlicht. Das Video, das lädt zum Tanzen ein, der Song, die ganze Rhythmik, das ist einfach nur richtig geiler Scheiß. Muss man einfach mal so sagen, mir gefällt The Night Flood Orchestra unheimlich gerne. Die haben jetzt nach Aromantics haben sie zwei Songs veröffentlicht, die nicht auf dem Album standen. Burn For Me ist der zweite. Und das regt natürlich so ein bisschen zum Nachdenken an, ob eventuell noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres wieder noch was Neues von der Nightfit Orchestra oder vielleicht auch Soulwork kommen könnte. Auf beides würde ich mich unheimlich freuen und ich glaube, da bin ich auch nicht komplett alleine da. Insofern, man harret der Dinge, die da kommen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und freue mich einfach nur, mit Burn for Me einen absoluten Ohrwurm heute und in den nächsten Tagen zu haben.
Und was hat das jetzt mit dem Junggesellenabschied zu tun?
Vorfreude, absolute Vorfreude.
Ich habe auch eine neue oder eine Ankündigung einer neuen Veröffentlichung, die mich auch sehr freut, und zwar von den Progern Lepros. Die veröffentlichen, finde ich ziemlich überraschend, das neue Album Aphelion am 27.08.2021. Spannend ist, dass die Band selbst sagt, sie hatten eigentlich gar keinen Plan, ein neues Album zu schreiben, aber wegen Covid hatten sie auf einmal Zeit. Und es ist wohl sehr anders geworden als sonst. Also sie hatten sich überhaupt keine Korsetts gegeben. Es soll alles möglich sein. Es wurde ja schon mal ein Song, ich glaube, das war letztes Jahr veröffentlicht, Castaway Angels. Wenn das in diese Richtung geht, bin ich da sehr dabei. Und ich muss sagen, das Cover dazu, das könnte tatsächlich mein Cover des Jahres werden. Zumindest ist es das bis jetzt. Großartiges Album-Artwork. Ja, also mal gucken, was da noch kommt.
Mhm. Und ihr beide freut euch, glaube ich, auch sehr auf eine Ankündigung von Die Ärzte, die nämlich das Zwillingsalbum zu ihrem Album Hell angekündigt haben.
Richtig. Das Album soll Dunkel heißen. Das Cover ist auch schon bekannt, wenn es das wirklich
ist. Es ist dunkel.
Es ist dunkel, ja, man sieht die Band da drauf. Eigentlich unspektakulär, aber das war es zu Hell ja auch nicht schon, war auch nicht sehr spektakulär.
Man hätte doch einfach das Cover von Hell nehmen können und
ja, das wäre auch cool geworden, stimmt.
Ja, das stimmt, aber gerade wenn man beide Cover nebeneinander stellt, ist, glaube ich, Hell und Dunkel, wird das ein sehr, sehr cooler Kontrast.
Ja.
Ich glaube, das kommt auch irgendwann im September heraus.
24.09. Genau, ja. Hat wieder 19 Songs. Unglaublich. Und wenn das nur halb so gut wird wie Hell, wird es sehr gut. Also ich bin ja auch, habe ich ja schon damals gesagt, ne, eigentlich kein großer Ärzte-Fan, der ist ja eher Marcel. Mhm. Aber Hell fand ich großartig. Also unglaublich tolles Spätwerk.
Da wurdest du hellhörig.
Genau.
Hellhörig wurden wir auch bei einer Nachricht aus der Welt der Dinosaurier. Nämlich ist der Australotitan Cooperensis entdeckt worden.
Wer kennt ihn nicht?
Könnte auch ein neuer Bandname sein, ist aber ein Dinosaurier, der ausgegraben wurde, der 30 Meter lang ist und 6 Meter hoch vom Boden bis zur Hüfte. Es ist also ein ziemlich, ziemlich großer Dino aus der Kreidezeit, der sich von Pflanzen ernährt hat und vor etwa 95 Millionen Jahren gelebt hat. Sehr schöne Nachricht.
Super.
Alle, die unsere King's Winter-Folge gehört haben, wissen ja, dass wir Dinos sehr mögen. Und somit auch sehr fasziniert von dem Australotitan Cooperensis sind.
Warum gibt es eigentlich noch keinen Dinosaurier-Podcast? Das finde ich unheimlich spannend. Also wenn irgendjemand da draußen einen kennt, möge er mir bitte Bescheid geben. Ich glaube, den werde ich sofort abonnieren. Ich glaube, Tobi macht das dann auch. Grüße gehen raus.
Das wäre echt super.
Das wäre richtig cool.
Wahrscheinlich müssen wir das machen.
Auch so mit O-Tönen, die man damals mit dem Handy aufgenommen hat von irgendwelchen Dinosauriern, finde ich auch richtig cool als Einsprecher oder so. Vielleicht kann man auch den einen oder anderen Dinosaurier mal zu einem Interview fragen.
Spannend. Finde ich gut.
Super Sache.
Ja. Ich habe noch so eine News, die überleitet zu unseren Lieblingsliedern. Und zwar ist das bei mir heute Lorna Shore mit dem Song To the Hellfire. Und mit der Veröffentlichung dieses Songs haben sie eine EP angekündigt namens And I Return to Nothingness. Das wird das erste Release mit dem neuen Sänger sein und kommt am 13. August raus. Ich freue mich schon sehr drauf. Was ist dein Lieblingssong, Jakob?
Darauf freue ich mich wirklich schon seit Ewigkeiten, den anzukündigen, seit, genauer gesagt.
Seit dem letzten Soundcheck sozusagen.
Nee, so lange ist er noch gar nicht draußen. Ich glaube, das ist seit 3 Wochen jetzt draußen. Und zwar ist das ein Song von der Band Obsidious. Obsidious kennt noch, glaube ich, kaum jemand. Aber allerdings kennt man die Protagonisten, nämlich das sind Schlagzeuger, Gitarrist und Bassist von ehemals Obscura. Obscura hat ja wieder eine komplett neue Mannschaft. Die Hintergründe kenne ich jetzt nicht, warum die bisherige wieder gekündigt wurde. Ne? Nur noch der Steffen Kummerer als Sänger und Gitarrist sich eine neue Mannschaft gesucht hat, die allerdings wieder die alte ist. Egal, andere Geschichte. Auf jeden Fall hört man halt Obsidius zu jeder Zeit, ja, die obskura Vergangenheit an, sag ich mal. Es wird unglaublich gewerkelt an Instrumenten, dass es eine Freude ist. Und die haben aber einen Sänger dabei, der einfach enorm gut ist. Ich habe selten so einen tollen Sänger gehört. Fantastisch. Der heißt Javi oder Javi Pereira, halb Spanier, wohnt jetzt in London und bietet wirklich eine Bandbreite aus Death Metal, Progressive Metal und Power Metal, kann man sagen. Und der Song heißt Iconic. So, also Obsidius, Iconic. Ich musste dazu ein bisschen mehr erzählen. Ich höre den wirklich jeden Tag und ich finde ihn so großartig. Wenn das Album hoffentlich nächstes Jahr rauskommt, ich muss echt jetzt noch ein halbes Jahr warten, ich weiß gar nicht, wie das aushalten soll, dann könnte das echt ein Zehner-Album werden, wenn das auf diesem Niveau ist.
Marcel hat auch noch einen Song für uns.
Ja, und zwar der Song von Nightford Orchestra, der schwirrt mir erst seit heute im Kopf rum, aber in den letzten Tagen habe ich einen Song speziell abgefeiert, weil ich mit der Band auch ein Interview geführt habe, speziell also hier im Hinblick auf den Frontmann. Und zwar geht es um die Band Hammer King mit dem Song Hammerschlag. Viele werden jetzt irgendwie mit den Augen rollen, vielleicht auch zurecht, aber dieser Song ist einfach nur schweinegeil. Also man hört ihn, man wird komplett weggeblasen. Ich habe auch einige Reaction-Videos auf YouTube gesehen, also denen ging es genauso wie mir. Das ist einfach nur absolut klischeebehafteter Power-True-Metal. Wie er im Buch steht, er ist schnell, er ist wirklich gewaltig und hat auch mit Gerre von Tankard, dem Gitarristen von Epica und ich glaube auch dem Frontmann von War Kings, The Crusader, auch drei richtig coole Gastmusiker am Start. Und ganz ehrlich, Leute, hört ihn euch an. Der Refrain, den kriegt man definitiv nicht mehr aus dem Kopf. Wie gesagt, bitte mit einem leichten Zwinkern im Auge nicht komplett die Texte so ernst nehmen, aber das ist einfach nur ein hammergeiler Song. Und die Überleitung tut mir gerade so leid, aber ja, Hammer King, Hammerschlag, Hammersong. Wirklich sehr, sehr gut.
Hammer, Bow, Axe and Sword.
So sieht's aus. Grüße an Wizard.
Ja, guck mal, da schließen wir sogar mit einem Power-Metal-Thema. Das ist doch toll.
Ja, in der Tat.
Ja, grandios.
In der Tat.
Na dann, vielen Dank euch für diese wieder mal sehr spannende Soundcheck-Folge. Ich hoffe, dass für alle, die uns zuhören, das eine oder andere Album dabei ist, auf das ihr euch jetzt freut oder das ihr jetzt gleich anschmeißt, denn vieles davon ist ja tatsächlich schon veröffentlicht. Wir hören uns mit dem Soundcheck im Juli auf jeden Fall wieder und zwischendurch kommt noch ein bisschen mehr von uns, unter anderem unsere Trimester-Rückblickfolge für die Monate April, Mai und Juni. Und dieses Mal bin ich selbst schon sehr gespannt, was mein Platz 1 für diese drei Monate wird. Ja, mal gucken. Es waren ein paar gute Sachen dabei, aber ich muss sagen, das erste Quartal war definitiv besser.
Das hören wir dann.
Das werden wir Ende des Monats sehen. Ich fand das zweite vielleicht noch ein Stück geiler.
Ja, doch, ja, ich glaube auch. Ja.
Mal gucken. Mhm. Auf jeden Fall abwechslungsreicher.
Ja, wird also spannend. Mhm. Auf jeden Fall. Wenn wir uns dazu dann bald wieder sprechen. Und ja, euch viel Spaß beim Hören der Alben, beim eventuell Hören unserer anderen Podcast-Folgen. Wenn ihr jetzt neu bei diesem Podcast dazugekommen seid, weil ihr durch Empirican auf uns aufmerksam geworden seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und es gibt 39 weitere Folgen von uns schon. Das ist jetzt Folge Nummer 40, die man sich zu Gemüte führen kann.
Verrückt.
Insofern, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.